Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen. Zurzeit steht das dritte Buch Mose im Mittelpunkt der Sendereihe Durch die Bibel. Mir ist bewusst, dass das dritte Buch Mose nicht gerade zur Lieblingslektüre der meisten Bibelleser gehört. Zu fremdartig wirkt das auf uns, was in diesem Buch über das Darbringen von Opfergaben gesagt wird und welche Erwartungen die Israeliten an solche Opfergaben knüpften. Nun könnte man es sich einfach machen und das dritte Buch Mose mehr oder weniger ignorieren. Schließlich können sich Christen darauf berufen, dass ihr Seelenheil nicht von Opfern abhängt, sondern von was? Davon, dass Jesus Christus sich selbst geopfert hat, dass er am Kreuz von Gott zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So drückt es der Apostel Paulus aus. Das heißt, was Christen glauben, worauf sie sich berufen, baut direkt auf dem Opfergedanken des Alten Testaments auf. In den ersten Kapiteln des dritten Mosebuches werden insgesamt 5 verschiedene Opferarten beschrieben. Die Anweisungen, die sich an das Volk Israel richten, umfassen die ersten 5 Kapitel. Danach folgen die Kapitel 6 und 7, die an Aaron und seine Söhne adressiert sind. Und nun erreichen wir das 8. Kapitel. Es handelt davon, wie das Darbringen von Opfern in das gemeinschaftliche Leben der Israeliten einbezogen wurde. Indem wir die ersten 7 Kapitel des dritten Mosebuches hinter uns lassen und uns dem 8. Kapitel zuwenden, verlassen wir damit gewissermaßen den Brandopferaltar im Vorhof der Stiftshütte und wenden uns nun den Priestern zu. Sie sind ganz gewöhnliche Menschen, die jedoch von Gott in den Dienst gestellt wurden. Sie wurden, wie man auch sagt, zum Dienst geweiht. Wobei dieser Begriff im hebräischen Originaltext der Bibel praktisch gleichzusetzen ist mit dem Begriff geheiligt werden. Heilig sein bedeutet ja auch dem Herrn geweiht sein. Der neutestamentliche Hebräerbrief beschreibt über mehrere Kapitel hinweg, wie das Darbringen von Opfern zur Zeit des Alten Testaments nichts weiter war als eine Art prophetische Vorausahnung dessen, was Jesus später durch seinen Opfertod vollbracht hat. Ganz in diesem Sinne stellt der Hebräerbrief auch die Eigenschaften der alttestamentlichen Priester und Hohenpriester dem gegenüber, wodurch sich Jesus als hoher Priester des Neuen Testaments auszeichnet. Im 7. Kapitel des Hebräerbriefes heißt es: Das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, gemeint ist ein feierliches Versprechen Gottes, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Wenn wir uns nun also mit dem Dienst der Priester und Hohenpriester beschäftigen, werden wir unseren Blick auch immer darauf lenken, wie Jesus als hoher Priester gewirkt hat und noch wirkt. Allen, die sich jetzt verunsichert fühlen, sei es gesagt, natürlich hat Jesus, als er hier auf der Erde als Mensch unter Menschen lebte, keine Priesterkleidung getragen und auch nicht als Priester im Tempel zu Jerusalem gedient. Aber die Art und Weise, wie er sich völlig dem Willen seines himmlischen Vaters untergeordnet hat und wie er sich für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch einsetzt, das macht ihn laut Hebräerbrief zum wahren Hohenpriester. Die Stiftshütte, an dem die Priester vor etwa 3.500 Jahren ihren Dienst versahen, war so etwas wie ein transportabler Tempel. Ein prächtig ausgestattetes Zelt, das man in viele Einzelteile zerlegen konnte, wenn die Israeliten ihre Wüstenwanderung fortsetzten. Zur Stiftshütte gehörte ein Vorhof, der durch einen Zaun vom Lager der Israeliten abgegrenzt war. Dort im Vorhof stand der Brandopferaltar, auf dem verschiedene Opfer verbrannt und somit Gott geopfert wurden. Aber da stand auch ein kupfernes Wasserbecken. Am Brandopferaltar wurde, wie ich es gerne ausdrücke, die grundsätzliche Schuldfrage des Menschen geklärt. Denn der Mensch ist von Geburt an ein Sünder, der gar nicht anders kann, als zu sündigen. Das gestand der Mensch sich und Gott gegenüber ein, und der Priester brachte am Brandopferaltar die Opfergabe dieses sündigen Menschen dar. Dennoch sündigte dieser Mensch natürlich weiter, ebenso wie der Priester. Für den Priester gab es deshalb im Vorhof der Stiftshütte dieses kupferne Wasserbecken, an dem er sich waschen und sich symbolisch von seiner Schuld reinigen konnte. Christen erleben übrigens etwas Ähnliches. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Hier wurde die grundsätzliche Schuldfrage geklärt. Aber jeder Christ bleibt eben auch seiner menschlichen Wesensart treu und sündigt immer wieder. Diese Sünden stellen seine Errettung, Gott sei Dank, nicht in Frage. Aber bis zum Ende des Lebens mit diesen Sünden herumzulaufen, das kommt auch nicht in Frage. Der erste Johannesbrief empfiehlt stattdessen: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Große Teile des dritten Mosebuches wurden offenbar für die Priester des Volkes Israel niedergeschrieben. Es ist so eine Art Handbuch für den Priesterdienst. Gottes ursprüngliche Absicht war anscheinend jedoch eine andere gewesen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, wird nämlich Gott mit den Worten zitiert: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ich vermute, dass der Vorfall mit dem goldenen Kalb, das sich die Israeliten als Götzenbild anfertigen ließen, diesen Plan zunichte gemacht hat. Statt das ganze Volk zu Priestern zu machen, sonderte Gott für diesen Dienst einen einzelnen Stamm aus, nämlich den Stamm Levi. Und ein Mann aus diesem Stamm wurde zum Hohenpriester erwählt, nämlich Aaron, Moses Bruder. Dass Jesus im Neuen Testament mehrfach als der wahre Hohepriester dargestellt wird, darauf bin ich in der vorigen Sendung bereits ausführlich eingegangen. Doch einen weiteren Aspekt habe ich bisher außer Acht gelassen. Die Gemeinde Jesu, also alle, die an ihn glauben, sind dazu berufen, bildlich gesprochen, Gottes Priester zu sein. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, die das bestätigen. So heißt es etwa im ersten Petrusbrief: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Christen sind also letztlich das geworden, was ursprünglich die Israeliten werden sollten, ein Volk von Priestern. In der Offenbarung wird berichtet, dass Jesus eines Tages dafür gepriesen wird, Zitat, dass du mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft hast aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Ebenfalls in der Offenbarung ist die Aussage zu finden, dass Jesus uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Priester in alttestamentlicher Zeit war jemand, der die Menschen aus seinem Volk vor Gott vertrat. Ja, in gewisser Weise war er ihr Stellvertreter. Und damit war ein Priester das Gegenstück zu einem Propheten. Ein Prophet kommt mit einer Botschaft von Gott, um für Gott zu den Menschen zu reden. Der Priester dagegen kommt von den Menschen und tritt vor Gott, um für die Menschen mit Gott zu reden und sie bei Gott zu vertreten. Demnach muss Jesus sowohl Priester als auch Prophet gewesen sein. Denn er kam von Gott und sprach für Gott zu den Menschen. Er zeigte den Menschen, wer Gott ist. Aber umgekehrt ging er auch von den Menschen zurück zu Gott, und dort ist er unser großer Hoherpriester. Vorausgesetzt, wir vertrauen ihm unser Leben an. Dann ist er unser Stellvertreter vor Gott, unser Fürsprecher. Ohne Jesus können wir nicht zu Gott kommen. Wer das dritte Buch Mose nicht nur als Handbuch für den Priesterdienst verstehen möchte, muss sich auf die Suche begeben nach dem geistlichen Gehalt, der sich zweifellos hinter vielen Anweisungen verbirgt. Dreh- und Angelpunkt scheint mir dabei die Stiftshütte mit ihren kultischen Einrichtungsgegenständen, wie etwa dem Brandopferaltar oder dem kupfernen Wasserbecken zu sein. Die Stiftshütte zeichnet sich aus durch viele symbolische Andeutungen, auf die im Neuen Testament Bezug genommen wird. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass man manche Einzelheiten überinterpretiert und dann die falschen Schlüsse zieht. Ziemlich eindeutig ist aus meiner Sicht aber, dass der große Vorhof der Stiftshütte die Welt darstellt. Im Vorhof stand der Brandopferaltar, an dem Gott einem sündigen Menschen Vergebung zugesprochen hat. Das entspricht dem Kreuz von Golgatha, an dem Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und zwar hier in unserer sichtbaren Welt. Im Vorhof der Stiftshütte stand auch das kupferne Wasserbecken, an dem sich die Priester von ihren alltäglichen Verunreinigungen reingewaschen haben. Entsprechend können wir, die wir mitten in dieser Welt leben, im Gebet darum bitten, dass Gott uns von unseren alltäglichen Sünden reinigt. Außer dem Vorhof der Stiftshütte gab es dann natürlich auch noch die Stiftshütte selbst, das Heiligtum. Sie steht meiner Ansicht nach für die unsichtbare himmlische Welt, in die Jesus, unser Hoherpriester, eingegangen ist. Im Hebräerbrief Kapitel 4 wird dieser Sachverhalt verknüpft mit der Aufforderung, der biblischen Lehre treu zu bleiben. Da heißt es: Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Noch eindeutiger ist ein Vers aus Hebräer 9. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Weitere Erläuterungen dazu finde ich in Hebräer 8. Dort ist zu lesen: Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Und schließlich noch zwei Verse aus Hebräer 9. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Der zuletzt gelesene Halbsatz müsste uns eigentlich aufrütteln, wenn wir zum Beispiel am Sonntag nur deshalb im Gottesdienst sitzen, weil es ebenso üblich ist und in wohliger Atmosphäre unsere Loblieder singen. Denn während wir das tun, ist Jesus im Himmel als hoher Priester tätig. Und jetzt zitiere ich den letzten gelesenen Halbsatz, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Dass Jesus sozusagen wegen Ihnen und wegen mir einen Besprechungstermin bei Gott hat, bleibt nicht ohne Folgen. In Hebräer 4, Vers 16 werden wir aufgefordert: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus tritt also für uns vor Gott ein. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Wenden wir uns nun endlich dem 8. Kapitel des 3. Mosebuches zu. In meiner Bibel lautet die Überschrift zu diesem Kapitel: Mose weiht Aaron und seine Söhne zum Priesteramt. Auf welche Art und Weise das zu geschehen hat, legt Gott fest. Insgesamt 12-mal wird in diesem Kapitel gesagt, dass Mose von Gott instruiert wird, was genau zu tun ist. Und im letzten Vers heißt es dann: Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Ich weise Sie deshalb auf diesen Sachverhalt hin, weil häufig behauptet wird, dass das 3. Buch Mose wesentlich später entstanden sei als das 1. und 2. Buch Mose. Ja, das 3. Buch Mose sei nach dem Bau der Stiftshütte von jemandem aus der Priesterschaft verfasst worden, eben als eine Art Handbuch für den Priesterdienst. Damit wollten sich die Priester angeblich ihre hervorgehobene Position im Volk sichern. Ich halte nicht viel von dieser Theorie. Denn wie gesagt, allein in Kapitel 8 ist 12-mal davon die Rede, was Mose veranlassen soll. Und der letzte Vers betont noch einmal, Gott ist derjenige, der den Dienst der Priester will und der auch genau festlegt, wie dieser Dienst gestaltet werden soll. Hören Sie nun also die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Nimm Aaron und seine Söhne und die Kleider und das Salböl und den jungen Stier zum Sündopfer, die beiden Widder und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte. Mose wird also von Gott aufgefordert, Aaron und seine Söhne sowie alles, was zur Priesterweihe benötigt wird, vor die Stiftshütte zu bringen. Dann soll die ganze israelitische Gemeinde zusammengerufen werden, damit sie bei der Amtseinsetzung dabei sein kann. Die Gemeinde soll sehen, dass Gott schwache Menschen gebraucht und in seinen Dienst stellt. Dass das so ist und auch bis heute noch so ist, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Denn mit meinem eigenen Wissen und Können kann ich vor Gott nicht auftrumpfen. Ich erinnere noch einmal an den bereits zitierten Vers aus Hebräer 7, Vers 28. Er lautet, »Das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, gemeint ist ein feierliches Versprechen Gottes, dieses Wort des Eides, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist.« Dieser Vers hebt hervor, dass Jesus der einzige vollkommene Hohepriester ist. Aber das andere ist eben auch wahr, dass Gott schwache, fehlerhafte und sündige Menschen annimmt und sie in seinen Dienst stellt. Ich lese weiter ab Vers 4. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und versammelte die Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte und sprach zu ihnen, »Dies ist's, was der Herr geboten hat, zu tun.« Mose tut also, was ihm geboten wurde. Und auch das Volk gehorchte, als es aufgefordert wurde, sich bei der Stiftshütte zu versammeln. Gehorsam ist eine Grundvoraussetzung dafür, um für Gott in den Dienst gestellt zu werden. Das allein jedoch reicht nicht aus. Deshalb wird in Vers 6 berichtet, »Und Mose ließ herzutreten Aaron und seine Söhne und wusch sie mit Wasser.« Mose führte Aaron und seine Söhne also zu dem kupfernen Wasserbecken im Vorhof der Stiftshütte. Allzu schmutzig werden sie vermutlich nicht gewesen sein, darum ging es auch nicht, sondern nachdem sie durch das Verbrennen eines Brandopfers am Altar längst Vergebung empfangen hatten, wurden sie nun gewaschen als Symbol für ihre innere Reinigung. Viele Christen meinen, dass sie zum Dienst für Gott befähigt seien, weil sie im Sinne der Bibel errettet sind. Natürlich stimmt es, dass die Errettung die erste Voraussetzung ist, aber für den Dienst ist meines Erachtens auch eine innerliche Reinigung notwendig. Im Johannesevangelium wird in Kapitel 13 davon berichtet, wie Jesus einmal seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und die Bedeutung dieser rein äußerlichen Reinigungsprozedur hat er dann, wie ich meine, auf eine notwendige innerliche Reinigung übertragen. Jesus sagte zu Petrus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus stellte also klar, dass diese äußerliche Waschung notwendig sei, weil sich die Jünger ihre Füße schmutzig gemacht hätten. Ein Vollbad dagegen sei nicht mehr nötig, denn das hatten sie bereits hinter sich, außer einer. Damit meinte Jesus offenbar, dass sie trotz einzelner Verunreinigungen grundsätzlich gerettet seien, außer Judas Iskariot. Aber um mit Jesus Gemeinschaft haben zu können und ihn glaubhaft bezeugen zu können, ist es eben auch nötig, von Jesus bildlich gesprochen die Füße gereinigt zu bekommen. Meines Erachtens geschieht das ganz praktisch dadurch, dass ich Gottes Wort zu mir sprechen lasse, indem ich die Bibel lese und ihn dann um Vergebung meiner Sünden bitte. Wenn das längere Zeit unterbleibt, mache ich mich selbst gewissermaßen dienstunfähig. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 8. Dort geht es nun um die Kleidung des Hohenpriesters. Vers 7 lautet: Und Mose legte ihm, Aaron, das leinerne Gewand an und gürtete ihn mit dem Gürtel und zog ihm das Obergewand an und tat ihm den Priesterschurz um und gürtete ihn mit dem Gurt des Schurzes. Die Amtstracht des Hohenpriesters bestand aus insgesamt 8 Teilen. 4 davon ähnelten der Kleidung der anderen Priester oder waren sogar gleich. Doch 4 weitere Teile waren allein dem Hohenpriester vorbehalten. Sie dienten nicht nur dazu, das Gewand besonders prächtig aussehen zu lassen, sondern hatten jeweils auch eine symbolische Bedeutung. Im zweiten Buch Mose, in den Kapiteln 28 und 39, wurde alles sehr anschaulich und detailliert beschrieben. Die 4 Kleidungsstücke, die allen Priestern gemeinsam waren, sind die folgenden: ein leinenes Gewand, ein Gürtel, ein Kopfbund, den man sich wohl wie eine Art Turban vorstellen kann, und sogenannte Beinkleider. Außer dem Kopfbund bestand alles vollständig aus weißem Leinen. Dieses weiße Leinen wird allgemein als Symbol für Gerechtigkeit angesehen, wobei die Gerechtigkeit gemeint ist, die nicht aus dem eigenen gerechten Handeln resultiert, sondern die jemand von Gott verliehen bekommt. Menschen, die an Jesus Christus glauben, können deshalb mit Fug und Recht behaupten, dass sie mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind. Also, das weiße leinene Gewand, Gürtel, Kopfbund und Beinkleider. Daraus besteht die gewöhnliche Kleidung eines jeden Priesters. Weiter mit Vers 8. Mose hat seinem Bruder Aaron zunächst die eher schlichte Kleidung eines Priesters angezogen. Dann tat er ihm die Brusttasche an und legte in die Tasche die Lose, Licht und Recht. Mit der Brusttasche bekam Aaron nun das erste Kleidungsstück, das ihn als Hohenpriester auszeichnete. Die Brusttasche muss man sich wie ein quadratisches Brustschild vorstellen, das zugleich auch als Tasche diente. In ihr wurden die beiden Lose, Licht und Recht, aufbewahrt, Hebräisch Urim und Thummim. Wahrscheinlich waren sie zur damaligen Zeit unter den Israeliten so bekannt, dass niemand daran dachte, sie für uns heute näher zu beschreiben. Es könnte sich um 2 kleine, gleichartige Gegenstände gehandelt haben, die man dennoch eindeutig voneinander unterscheiden konnte. Etwa um 2 verschiedenfarbige Steine. In einer schwierigen Situation wurde dann darum gebetet, dass Gott durch diese beiden Lose seinen Willen kundtun möge. Anschließend wurde eben das Los gezogen. Der helle Stein, so hatte man es vorher festgelegt, sollte dies und der dunkle Stein jenes bedeuten. Auf jeden Fall hatten die beiden Lose etwas mit dem Erkennen des Willens Gottes zu tun. Und das ist für mich auch die Botschaft, die für Christen von heute noch Gültigkeit hat. Wir sind darauf angewiesen, Gottes Willen zu erkennen, damit unser Leben gelingt. Am besten geschieht das, indem wir die Bibel nicht nur lesen, sondern indem wir in der Bibel, im Wort Gottes, wirklich zu Hause sind. Nicht umsonst heißt es in Psalm 119: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. In unserem Bibeltext aus dem dritten Mosebuch wird nun ein weiterer Bestandteil der Kleidung erwähnt, der nur an der Kleidung des Hohenpriesters zu finden ist. Vers 9. Und Mose setzte ihm, Aaron, den Kopfbund auf sein Haupt und befestigte an dem Kopfbund vorn das goldene Stirnblatt, den heiligen Reif, wie der Herr es Mose geboten hatte. Zur Kopfbedeckung des Hohenpriesters gehörte außer dem Kopfbund auch das goldene Stirnblatt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 28, wird berichtet, dass auf diesem Stirnblatt die Worte eingraviert waren: Heilig dem Herrn. Wenn ich mir vorstelle, wie zum Schluss Aaron mit der besonders prächtigen Kleidung des Hohenpriesters dastand und neben ihm seine Söhne mit der eher schlichten Priesterkleidung, dann möchte ich das mit dem Verhältnis zwischen Jesus, dem himmlischen Hohenpriester, und den Christen vergleichen. Diese Christen sind, ähnlich wie damals die Priester mit ihren weißen Leinengewändern, mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet. Denn Jesus, der Hohenpriester, will zusammen mit den vielen Christinnen und Christen den Priesterdienst erbringen. Im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes heißt es sinngemäß: Denn Gott will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Errettung bewirken konnte, hat Gott ihn durch sein Leiden vollkommen gemacht. Auf den beiden Schultern des Hohenpriesters waren übrigens zwei Onyxsteine angebracht, in denen die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert waren. Und die Brusttasche war mit 12 unterschiedlichen Schmucksteinen besetzt, auf denen jeweils der Name eines der 12 Stämme stand. Damit trug der Hohepriester sozusagen das Volk Israel auf seinen Schultern und an seinem Herzen. Wobei die Schulter ein Sinnbild ist für Stärke und das Herz ein Sinnbild für die Liebe. Nachdem Mose seinem Bruder Aaron die Kleidung des Hohenpriesters angelegt hat, heißt es nun weiter ab Vers 10: Und Mose nahm das Salböl und salbte das Heiligtum und alles, was darin war, und weihte es. Er sprengte damit 7-mal an den Altar und salbte den Altar mit all seinem Gerät und das Becken mit seinem Gestell, das alles geweiht würde. Und er goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht würde. Sowohl das Heiligtum als auch Aaron als hoher Priester wurden Gott geweiht und somit für ihn in den Dienst gestellt. Interessant ist übrigens, dass hier einmal vom Besprengen mit Salböl die Rede ist, während zum Beispiel Aaron damit gesalbt wurde. In Psalm 133 heißt es gar: Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Das Salben mit Öl symbolisiert die Ausgießung des Heiligen Geistes, und die geschieht eben, bildhaft gesprochen, nicht nur tröpfchenweise. Gott schenkt seinen Heiligen Geist in einem überfließenden Maß. Johannes der Täufer bestätigt das, denn er hat einmal gesagt: Der, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus, redete Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Die Stiftshütte ist errichtet und die Priester stehen bereit. Nun ist es endlich an der Zeit, die Stiftshütte gewissermaßen als Gemeindezentrum in Betrieb zu nehmen. Hierher sollen die Menschen aus dem Volk Israel kommen, um Gott zu ehren und ihn um Vergebung ihrer Sünden zu bitten. Und Gott selbst sorgt dafür, dass es regelmäßig und in einem angemessenen Rahmen passiert. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.